Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Viech für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder auch unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Leben, sowohl aus dem Labor als auch aus der Praxis. Und jetzt geht's los!
Hallo Melissa.
Hallo Malik und herzlich willkommen im neuen Jahr.
Und alle anderen, die hier zuhören, unsere Hörer und Hörerinnen auch herzlich willkommen bei unserer ersten Viehzeugfolge dieses Jahr.
Ich freue mich.
Ich mich auch. Wie bist du gerutscht?
Also ich hatte einen super Rutsch ins neue Jahr, ganz entspannt. Habe ich dir, glaube ich, erzählt, dass ich mir ein paar Tage Urlaub genommen habe, noch im alten Jahr und dann auch schon im neuen Jahr. War ganz gut.
Ja.
Ein bisschen wirklich sehr chillig und entspannt.
Bist du erholt?
Ja, jetzt die Woche ist schon ganz gut gestartet. Da muss ich sagen, das ist für mich eher so ein Nachteil am Urlaub. Die Arbeit, die einen dann erwartet, das ist nicht so erfreulich. Das kennst du ja selber. Wenn ich dann schon merke, der Urlaub geht zu Ende, dann kann ich mich gar nicht mehr richtig entspannen. Dann denke ich schon daran, bald ist Montag, die
ja.
Werden.
Ja, das ist immer schön, wenn man dann zurückkommt und dann erstmal gefühlt das alles aufarbeitet, was man irgendwie 2 Wochen nicht gemacht hat.
Wie war denn bei dir Silvester?
Gut, bin gut gerutscht. War alles schön. Hatten so ein Haus gemietet und da mit ein paar Freunden gefeiert. Das war ganz nett.
Auf dem flachen Land, ne?
Auf dem flachen Land, genau.
Und hattet ihr viel Feuerwerk oder nicht? Bei uns war
ja
unglaublich viel. Also ich war wirklich überrascht, was die Leute da alle aus dem Keller geholt haben.
Ich frage mich, wie die Leute, ja, was die bunkern, ne? Was die bunkern. Also ich fand's auch krass. Also natürlich, es war weniger als sonst, aber ich wundere mich dann doch, wo die Leute, also es muss ja den Leuten auch richtig wichtig sein, wenn du da so viel Böller noch im Keller hast oder dass du dir die halt irgendwie woanders halt holst. Und ich, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Böller-Mensch. Ich fand das als Kind irgendwie cool. Und hatte da Spaß dran, aber mittlerweile denke ich einfach nur noch, es ist laut, es ist Umweltverschmutzung, Tiere haben keinen Spaß daran, mal milde ausgedrückt. Also alle Tiere, sowohl Haustiere als auch Wildtiere. Es ist einfach Geldverschwendung, also keine Ahnung, es gibt ja Leute, die verböllern da 100 Euro, wo ich mir denke, so ja, spend die doch irgendwo hin, da ist es besser angelegt irgendwie. Man muss halt Prioritäten setzen.
Also ich bin auch überhaupt gar kein Freund von Silvesterböllern, irgendwelchen Knallern. Mich hat es, wie gesagt, auch sehr verwundert, dass die Leute noch irgendwo entweder was organisieren konnten. Ich frage mich, woher, ob die wirklich dafür dann Niederlande oder Polen gefahren sind. Ich weiß
nach
gar
Polen
nicht, ob es in Niederlanden nicht auch so war, dass die ein Böllerverbot hatten. Weiß ich jetzt nicht. Oder vielleicht gab es dann doch nochmal irgendeine Möglichkeit, was zu bestellen. Ich war echt überrascht. Sehr überrascht. Aber ansonsten, wir haben nicht geknallert. Soweit alles ruhig.
Vor allem, weil es ja das zweite Jahr in Folge war. Also die müssen ja, wenn sie noch was im Keller hatten, müssen sie das ja mindestens 2 Jahre da gelagert gehabt haben. Also wegen mir kann man dieses Böllern von mir aus ganz verbieten. Da tut man vielen Tieren Gefallen, aber bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige mit dieser Meinung. Aber ja, so viel zu Silvester.
Und wie sieht's im Labor aus? Irgendwelche besonderen Fälle?
Ja, ich habe jetzt heute einen besonderen gehabt, aber ich weiß noch nicht, wie viel ich zu dem sagen kann und ich mache das zu gegebener Zeit.
Ist noch geheim. Also, alles klar. Ich frage dich das nächste Mal.
Ja, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich 1-2 Monate dauern, bis das... Also, das ist ein größeres Ding. Muss ich mal sehen, wann ich da was dazu sagen kann. Bei dir in der Praxis? Außer, dass du jetzt wieder viel zu tun hast nach deinem Urlaub?
Es gibt noch ein paar neue Geräte. Da haben wir jetzt noch die Einarbeitung. Jedes Mal, wenn ein neues Gerät auf den Markt kommt, beziehungsweise dann in der Praxis landet, ist es natürlich so, musst du dich mit der Software vertraut machen, mit der Bedienungsanleitung. Und das geht nicht mehr heutzutage so, dass du dir das einfach nur durchliest, sondern dann gibt es ja richtige Online-Workshops, wenn du irgendwelche Laborgeräte bekommst oder Narkosegeräte. Und am Freitag haben wir jetzt nochmal einen größeren Workshop für Überwachungsgeräte während der Narkose. Und wir haben dann Neues bekommen und dann bin ich schon gespannt. Das läuft alles dann über ein Zoom-Meeting.
Ja.
Und dann macht man das parallel, hört sich das an und geht gleichzeitig ans Gerät. Also ich bin gespannt, wie das funktioniert. Hatten wir so in der Form auch noch nicht.
Ja, aber macht ja Sinn. Also ist ja auch gut, wenn man da nochmal einmal richtig vertraut gemacht wird mit diesem Gerät, dass man auch die ganzen Funktionen ausschöpfen kann, die dieses Gerät auch hat.
Auf jeden Fall.
dann nicht davor steht und denkt sich, oh, wofür dieser Knopf ist, weiß ich jetzt auch nicht. Apropos Zoom-Meeting, mich hat eine Kollegin gefragt, ob ich für Tiermedizinstudenten im Zoologie, also das wäre ein Erstsemester, im ersten Semester hat man halt so Zoologievorlesungen.
Ja.
Und weißt du ja, aber vielleicht viele andere nicht. Und naja, sie wollte halt verdeutlichen, wie wichtig Zoologie für die Veterinärmedizin oder den breiteren Berufsweg ist oder dass es halt Anwendung finden kann oder findet später im Beruf. Ich meine, wenn du jetzt Hund, Katze machst, dann ist Zoologie vielleicht nicht so wichtig. Aber in meinem Fall ist das, glaube ich, jetzt nicht so unwichtig in meinem Gebiet.
Ja, denke ich auch.
Und da hat sie gefragt, ob ich denen was erzählen kann zu Exomed und den Einblick geben kann, dass Zoologie vielleicht später im Beruf sinnvoll ist oder dass es gut ist, da halt aufzupassen am Anfang in der Vorlesung. Und ich habe ihr heute abgesagt, weil ich schaffe das einfach nicht. Also ich habe, da müsste ich ja eine Präsi machen und die muss dann 45 Minuten sein und dann muss ich halt da, ich will das dann halt auch schön machen für die, wenn das da Erstis sind und die ein bisschen dafür begeistern. Und das schaffe ich aktuell einfach nicht, dass ich da irgendwie noch die Zeit finde. Weiß ich nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann da gut und gerne mal mindestens 8 Stunden in so 45 Minuten reinstecken. Eher 16. Und ja, weil, also die Kapazitäten habe ich jetzt einfach nicht. Ich könnte halt sagen, okay, ich opfer hier ein komplettes Wochenende und mach das dann, aber ich habe kurz überlegt, ihr zu sagen, naja, sagt denen einfach, hier, wir können viel Zeug hören und könnt ihr Exomed auf Insta folgen oder was auch immer und dann sie kriegen die Augen einen Blick, aber dann, das war mir dann auch zu doof.
Ich habe ja gesehen, wir haben ja auch kurz schon mal in der vorherigen Folge darüber gesprochen, dass du einen Beitrag für den Kongress in Leipzig machst und da was vorstellst. Und der wurde ja wegen der Pandemie jetzt wieder verschoben.
Ja, das habe ich auch noch nicht fertig. Die Präse, die muss ich auch noch irgendwann machen.
Ja, verstehe ich auch.
Auf jeden Fall habe ich eins und eins der Schildkröten eine Fortbildung im Mai für Wettmetsymposien. So. Und das sind halt, naja, das ist auch eine 4-Stunden-Veranstaltung, auch online. So, und da habe ich jetzt endlich die Präse fertig gemacht, aber da saß ich locker 20, 30 Stunden dran. Finanziell lohnt sich das halt gar nicht. Das ist halt eher so eine Sache, so, nee, das ist mir wichtig, dass ich hier halt einen Teil von meinem Wissen irgendwie weitergebe. Und ja, du kannst da teilweise froh sein, wenn du da irgendwie Geld für bekommst. Und dann diese Vorlesungen, die ich da an der Uni gebe, hier an der FU, das sind halt 2 Stück im Jahr, zweistelliger Betrag, den ich dafür bekomme. Also das ist halt nicht viel. Ja, es ist halt auch super schwer, weißt du, das alles zu planen. Ich habe jetzt heute auch wieder 2 Praktikumsanfragen bekommen für Praktika bei Exomed für 2023. Das ist halt einfach so weit weg. Ich kann das halt jetzt überhaupt gar nicht planen.
Wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht mit der Pandemie. Vielleicht entspannt sich das ja auch gar nicht und dann sind wir demnächst wieder in so einem richtig schönen harten Lockdown.
Ja.
Keine Ahnung.
Das sind halt auch alles so Sachen, die immer so noch oben drauf kommen zu dem, was irgendwie so normal läuft. Oder was man halt normal machen muss und muss ich halt sehen. Ich habe jetzt erstmal gesagt, nee, vielleicht, ich probiere das auf jeden Fall nächstes Jahr dann zu machen und dann ist das auch eher machbar. Joa, du bist da dran mit heißem Stuhl, glaube ich, diesmal, ne? Hast du dir was überlegt?
Ich habe super gute Fragen, aber ich glaube, die sind alle hier nicht für den Podcast geeignet.
Okay.
Ich finde es immer total interessant, wenn man nochmal über sein Studium spricht. Und deswegen, Malek, was hat dich am meisten aufgeregt im Veterinärmedizinstudium? Und jetzt hol nicht so weit aus, sondern konkretisier das auf jeden Fall.
Es gibt immer viele Sachen, aber es war eine, ich habe sowas gemacht im Fernsehen und die haben halt gesagt, so ja, sie suchen irgendwie Studenten, die sie halt begleiten und sie wollen das Tiermedizinstudium möglichst realistisch machen.
Das war ein TV-Beitrag, oder?
TV-Beitrag. Und dann habe ich halt am Anfang, also dann hat einer Kommilitonin von mir, hat halt gemeint, ja, Malik, mach du das doch. Das ist ja dein Ding. Und dann habe ich gemeint, ja, weiß ich nicht, ich höre mir das mal an. Und dann habe ich da mit dem Regisseur und so gesprochen und dann haben wir da diesen Beitrag gemacht. Und ich wollte natürlich auch, dass es möglichst realistisch dargestellt wird, weil ich finde, Tiermedizin wird halt in den Medien halt komplett unrealistisch teilweise dargestellt. Wenn du es halt realistisch machen willst, dann zeigst du halt irgendwie Studenten, die ganze Zeit in der Wohnung sitzen und lernen. Mehr oder weniger. Und ab und zu halt mal ein Tier sehen, wo sie dann zu 12 rumstehen. Und das war natürlich, das wollten die natürlich dann nicht machen. Und dann haben sie halt natürlich lauter coole Sachen organisiert, die man dann halt zeigen kann. Und natürlich hat die Uni dann natürlich dann auch alles gegeben und geholfen, Sachen mit zu organisieren und zu zeigen, wie cool dieses Studium ist. Ich war dann irgendwann darin so ein bisschen gefangen und sage ich mal, und da habe dann auch zu Recht von meinen Kommilitonen Kritik bekommen dafür, dass ich da dann halt mitgemacht habe. Und unter anderem war das halt so, ja, komm, wir fahren da hier in den Wildpark und impfen irgendwie Bären, weil die mussten, glaube ich, ich weiß nicht mehr, gegen was sie geimpft wurden, ich glaube Tollwut. Und da war ich dann sozusagen als Student in Anführungszeichen bei einem Tierarzt mit, der halt diese Bären dann mit Blasrohr geimpft hat. Was ja schon vorkommt in der Praxis, aber es ist halt nicht der Alltag im Studium und das war halt mehr oder weniger extra organisiert oder mithilfe der Uni, wurde mal halt dieser Kollege gefunden, mit dem wir das dann halt machen. Ja, das ist aber halt einfach nicht die Realität.
Auf jeden Fall bist du aus der Sache nicht mehr rausgekommen.
Ja, nee, ich habe das dann auch mitgemacht und es war halt auch cool, weil es gibt so eine Exkursion in Loro Park da, auf Teneriffa, die man halt als Student, die 20 Studenten pro Jahr mitmachen können, aus dem sechsten und achten Semester damals, glaube ich, weiß ich nicht. Und die haben dann halt gemeint, ja, willst du da, komm, wir drehen da im Loro Park, willst du da mit? Und ich so, ja, mega gut. Und dann haben die mir das Hotel bezahlt und den Flug und ich war da halt 2, 3 Tage da im Loro Park. War schon cool. Aber es war halt einfach auch nicht realistisch dargestellt. Also es wurden sozusagen die Highlights irgendwie aus dem Studium genommen und die dann halt gezeigt und so verkauft, in Anführungszeichen, als ob das irgendwie.
Halligalli,
Genau. So, und de facto ist es aber gar nicht so, sondern man lernt einfach die ganze Zeit und sitzt in der Wohnung oder in der Bib. Und ich glaube, das haben wir hier. Ich glaube, wir zeichnen hier schon realistisch, wie Veterinärmedizin im Grunde aussieht oder das im Studium ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, die Jugendsünde, aber es war auf jeden Fall eine Studiumsünde.
Jetzt mache ich sowas aber auch nicht mehr, weißt du, da hat irgendwie, weiß ich
Es
nicht, habe ich dir
okay?
das erzählt? Ja, nee, ich erzähle dir das kurz. Da hat halt einer Fernsehproduktion angefragt und die sind halt über unseren Podcast irgendwie drauf gekommen und ich frage mich immer so, warum fragen die mich so? Also die können ja auch dich fragen.
Nee, die können mich nicht fragen.
Naja, ob ich irgendwie im Fernsehen irgendwas zu Corona sagen könnte. Corona und Tiere, dies, das, bla bla bla, können die empfänglich sein, können die nicht empfänglich sein, können die sich anstecken, was auch immer. Klar kann ich dazu was sagen, aber es ist halt jetzt nicht mein Fachgebiet und ich finde, alles, was mit Corona zu tun hat, da sollten sich nur noch irgendwie Leute dazu äußern, denen ihr Fachgebiet das ist.
Virologen zum Beispiel.
Ja,
Ja.
Tiervirologen. Gibt's ja, soll es ja geben.
Vom FLI.
Und dann habe ich denen auch gesagt, ja, wendet euch mal vielleicht an die Uni oder ans FLI oder wendet euch mal an die Tierärztekammer. Dann haben sie noch mal gefragt, 2, 3 Tage später. Und dann habe ich gemeint, ja, ich habe euch doch gesagt, wendet euch ans FLI oder wendet euch an die Tierärztekammer oder wendet euch an die Uni. Und dann haben die gesagt, ja, will halt keiner. So, und ich liefere meinen Kopf nicht mehr ans Messer für irgendjemanden und dann ist da mein Gesicht und dann wird das so geschnitten, dass ich da irgendwas gesagt habe und habe das aber gar nicht so mehr gemeint und
Nee, gerade in dieser Lage mit der Pandemie, es kommen zwar immer wieder regelmäßig dann jetzt auch Rückmeldungen im Veterinärbereich, was Corona und Tiere betrifft, aber trotzdem, ich würde da nicht ins Wespennest stechen, so heißt es.
ja, wo man dann am Ende vielleicht dann mehr Schaden davon hat, als dass es einem in Anführungszeichen genützt hat. Also das nächste Mal schicke ich dann deine Mail hin, leite ich dann
Ja,
weiter.
herzlichen Dank.
Oh, Melissa, ey. Ja, so, was müssen wir besprechen?
Ja, wir haben uns ja Gedanken darüber gemacht, ob wir nicht immer mal über Tierkonsum sprechen möchten in der heutigen Folge. Ich finde, das ist ein super Thema. Da gibt es auch aktuell diesen besonderen Fall. Gestern war es, dass ich das gelesen habe, dass einem Menschen ein Schweineherz eingesetzt worden ist. Ein modifiziertes Schweineherz. Also dieses Schwein wurde vorher genetisch verändert, als es noch gelebt hat, beziehungsweise vor seiner embryonalen Entwicklung. Wo wir darüber geredet haben, dass wir mal über Tierkonsum sprechen sollten. Und dann kam gestern diese Nachricht, dass das erste Mal jetzt, wenn es denn funktioniert, das auch eine gute Alternative wäre, dann Schweineherzen für all die wartenden Patienten, die ein zweites Herz oder möglicherweise auch irgendwann ein drittes Herz benötigen, dann zur Verfügung zu stellen. Es ist auch eine Art von Konsum.
Ja, klar.
Schlussendlich ist natürlich der Hauptkonsum das reine Fleisch, was wir dann zu uns nehmen.
Also es hat ja mehrere Ebenen.
Ja.
Auch Haustiere an sich sind ja in der Form, finde ich, Konsum.
Und bald gehört das Schweineherz vielleicht auch dazu.
Das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe das auch gesehen und dachte ich, naja, passt das hier rein? Aber eigentlich ja schon, weil du nimmst ja was vom Tier und nutzt es im Grunde für den Menschen. Ist halt eine moralisch-ethische Frage, sage ich mal, ob man das machen kann oder nicht. Das war, glaube ich, in den USA, ne? Dass das transplantiert wurde?
In der University of Maryland Medical Center in Baltimore.
Ja. Und ich sag mal, also ich finde mal, wenn man das vor der Hinsicht nimmt, dass man sagt, okay, man kann Tiere essen, so, dann finde ich das jetzt auch im Anführungszeichen nicht schlimm, wenn man dann Organe von Tieren nimmt und die für einen medizinischen Nutzen gewinnt und dann verwendet. Das habe ich letztens auch getwittert. Labordiagnostik ist ja auch nicht vegan, beispielsweise. Du nimmst ja, um Keime anzuzüchten zum Beispiel, nimmst du ja Schafblut-Agarplatten. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, diese Agar-Agar.
Genau.
Schafblut, das halt genommen wird oder gewonnen wird und der wird halt versetzt mit dieser Alge. Das ist einfach die 0815-Diagnostik für Mikrobiologie. So. Und jedes Mal, wenn du halt irgendwelche Keime nachweisen willst, von egal welchem Haustier, egal ob jetzt Nutztier oder in Anführungszeichen Heimtier, also privat gehaltenes Tier, muss sozusagen ein anderes Tier in Anführungszeichen dafür leiden und du musst halt Blut gewinnen, weil diese Schafe, die werden ja auch nicht geschlachtet und das Blut dann gewonnen, sondern da gibt es wahrscheinlich irgendwo Schafe, die dann halt einfach regelmäßig geblutet werden, in Anführungszeichen eine Blutspende von denen genommen wird. Apropos Blutspende, geht Blutspenden. Alle, die hier zuhören. Ach, ich muss auch mal wieder gehen. Egal, ich komme vom Thema ab. Ja, es ist auf jeden Fall halt keine vegane Diagnostik und ich kenne jetzt auch keine Alternative dazu.
Ich wüsste jetzt auch keine, weil es ist einfach so, dass da halt auch tierische Zellen benötigt werden.
Genau, und halt auch für viele Virennachweise und so brauchst du ja auch tierische Zellen, weil die Viren sozusagen angezüchtet werden auf so einem Zellrasen in Anführungszeichen. Da wird kaum drüber gesprochen, aber Medizin an sich ist ja auch keine vegane Geschichte, ne? Zumindest Labordiagnostik.
Wenn man das jetzt nochmal aufgreift mit dieser Transplantation, also es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Leute, die auf Organspenden warten, jetzt nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und Spenderorgane sind natürlich auch rar. Also es geht jetzt nicht nur um Herzen, es geht auch um andere Organe. Viele wissen, dass es manche eine neue Niere brauchen, manchmal sogar beide Nieren neu verpflanzt werden müssen oder auch Lungen, Leber, Pankreas. Das geht ja bis zur Haut und dann auch bis zur Hornhaut für das Auge. Also da, wenn man da überlegt, dass Tiere einen Ersatz darstellen könnten, ist das natürlich eine Riesensache. Und ich glaube auch, dass wenn das funktionieren würde, da leider auch ein Riesengeschäft hintersteckt.
Ja.
Ich habe mir das durchgelesen und diesen Fall verfolgt, inwieweit halt schon embryonal da bei diesem Spendertier, ich rede jetzt von dem Schwein, wo das Herz rausgenommen worden ist, da ist es tatsächlich so, dass 10 verschiedene genetische Anpassungen gemacht worden sind, damit dann das Herz der Operation dann nicht abgestoßen wird von dem Menschen. Und darum geht es eigentlich, warum das dann genetisch verändert worden ist. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Art für mich auch, wo ich darüber nachgedacht habe, vom Konsum. Es ist sehr interessant, nur muss man das halt ethisch dann auch überlegen, ob das so funktioniert. Schweineherzen wurden vorher wohl auch bei Pavianen eingepflanzt und da hat das auch eine Zeit lang funktioniert. Dann wurde aber diese Studie dann abgebrochen nach einem halben Jahr und nicht weiter verfolgt. Und die USA hat das jetzt wieder aufgegriffen und hat das jetzt probiert mit einem modifizierten Schweineherz beim Menschen. Und wenn das funktioniert, also.
Das letzte, was ich gelesen habe, dem scheint es gut zu gehen, diesem Patienten.
Und der war wohl erst noch an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen und die sollte jetzt wohl dann ausgemacht werden. Und das Zweite ist, dass dem auch keine andere Chance mehr verbleibt. Du bist ja, wenn du in diesem Organverfahren bist, dass du auf der Warteliste stehst, musst du dich ja an so verschiedene Richtlinien halten. Halt zu gewissen Leuten keinen Kontakt haben darfst, keine Medikamente, keinen Alkohol konsumieren und so weiter. Und irgendwie hat er dagegen verstoßen, beziehungsweise ist dann von dieser Organtransplantationsliste wurde er ausgeschlossen und es gibt für ihn keine andere Möglichkeit. Das, was den sonst erwartet hätte, wäre der Tod. Wenn man keine Alternativen hat, dann würde ich vielleicht auch überlegen, ein Schweineherz zu nehmen.
Es stellt sich dann auch irgendwann die Frage, naja, welches Leben ist jetzt mehr wert, weißt du? Aber die kann sich ja erst stellen, wenn man keine Tiere mehr essen dürfte, an
Ja, auf
sich.
jeden Fall.
Du kannst ja gar nicht darüber nachdenken, ist das jetzt ethisch vertretbar, dass man irgendwie Organe von Tieren verwendet, um andere Menschen oder Menschen zu retten, wenn du gleichzeitig Tiere essen darfst. Also mich hat letztens jetzt auch jemand gefragt, so ja, ob ich denn Fleisch essen würde oder so. Und dann habe ich halt gemeint, ja, mache ich, aber halt selten und so. Und bei dieser ganzen Klimadiskussion, geht's ja auch, also klar hat Fleischkonsum oder Konsum von tierischen Produkten, klar hat das einen Einfluss, aber es geht ja auch komplett um dein Verhalten insgesamt, ob du jetzt einen großen CO2-Abdruck hinterlässt oder nicht. Es gibt ja noch mehr Sachen, die du machen kannst, um einen großen CO2-Abdruck zu hinterlassen. Der diesen Rechner, dass du ausrechnen kannst, so wie viel CO2 verbrauchst du als Individuum und so weiter. Da habe ich halt eine Stimme dazu gehört. Ich weiß nicht mehr, von wo sie war. Ich will jetzt diesen Gedanken auch nicht klauen, aber ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich das gehört habe. Dass das halt von Firmen im Grunde gemacht wurde, sozusagen die Verantwortung für den Klimawandel und so aufs Individuum abgewälzt werden soll. Also es ist nicht richtig, weil große Firmen verdienen halt unglaublich viel Geld und haben unglaublich viel mehr Macht als jedes einzelne Individuum. Klar, jeder Einzelne muss halt praktisch bei sich anfangen und so, aber man merkt ja auch, dass so Eigenverantwortung gar nicht funktioniert. Dieses Prinzip Eigenverantwortung, das hat man jetzt auch bei der Pandemie gemerkt, das funktioniert ja nicht. Weil man dann immer so nach rechts und links guckt und so, ja, weiß ich nicht, der anderen nehmen das ja auch nicht ernst. So, warum soll ich mich hier einschränken, nicht fliegen und so weiter und so fort. Und keine Ahnung, es gibt ja Leute, die sagen, nee, ich weiß nicht, ob ich Kinder kriegen soll oder nicht. Jetzt, wenn ich mir so die Welt angucke. Vielleicht mache ich die Welt zu was Besserem, wenn ich keine Kinder mehr oder keine Kinder bekomme. Eigentlich ein Problem von uns allen ist halt abgewälzt auf ein Individuum und wir probieren das halt als Individuen zu klären oder für uns zu klären. Und eigentlich müsste das aber die Gesellschaft an sich klären oder eine Lösung dafür finden. Das finde ich schwierig. Genau, und deswegen finde ich, dass halt generell, wie geht man damit um, dass man Fleisch isst oder dass viele Menschen viel Fleisch essen, sehe ich nicht die Lösung darin, dass ich jetzt vollständig auf Fleisch verzichte. Ich esse so wenig Fleisch, dass das halt nicht mehr groß ins Gewicht fällt bei meinem CO2-Abdruck. Und klar, dann kann ich halt ethisch sagen, ja, okay, ich esse gar kein Fleisch mehr. Finde ich halt schwierig. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass diese ganzen Ersatzprodukte, also zum Beispiel, es gibt so einen veganen Thunfisch, der richtig gut ist, gibt's bei Rewe, aber der ist natürlich viel teurer als der normale Thunfisch. Kennst du den?
Nee, ich habe den aber schon gesehen.
Ich will jetzt keine Werbung für dieses Produkt machen, weißt du, aber man muss es sich auch erstmal leisten können, dann dieses Ersatzprodukt zu kaufen, weil das ungefähr fünfmal so viel kostet, wie halt der normale Thunfisch, der einfach da halt gefangen wird. Was denkst du?
Ich denke, dass das natürlich individuell ist. Jeder sollte darauf achten, dass sein Fußabdruck möglichst gering ist. Beziehungsweise, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich bin ja schon 100 Jahre Vegetarierin. Nein, so lange noch nicht, aber ich glaube auch, dass es total auf die Haltung drauf ankommt. Also, dass es wirklich nicht nur darauf ankommt, wie viel wir essen, sondern dass wir auch gucken, wo es herkommt. Das ist meiner Meinung nach schon sehr lange vegetarische und vegane Ersatzprodukte gibt, die auch schmecken. Das kann ich nur so sagen. Also das ist jetzt meine Meinung. Warum ist denn jetzt zum Beispiel so die Kuh der Klimakiller schlechthin? Das liegt jetzt nicht daran, dass es halt so viele Kühe gibt. Das ist ein Punkt, ja. Aber die produzieren halt auch extrem viel Methangas durch ihre besondere Verdauung. Und dieses Methangas, das ist schädlich fürs Klima und zwar weitaus schädlicher als das pure Kohlendioxid. Es gibt da einen Bericht, dass die Atmosphäre halt fast über 20 Mal so stark anheizt wie das reine CO2, also das Kohlendioxid, was wir so beim Sprechen, beim Atmen halt, was bei uns aus der Lunge rauskommt. Und das Methangas, das ist halt nochmal eine ganz andere Klassifizierung. Und es ist halt ein Unterschied, ob ich da jetzt drei Kühe habe oder 30.000 Kühe, die dann plötzlich in ihrer Verdauung total viel Methan produzieren.
Plus, was ein Riesenthema ist, ist, in Lateinamerika werden ja zur Haltung von Rindern, vor allem Fleischrindern, Teile vom Regenwald abgeholzt.
Ja, genau.
Die Bäume fangen ja das CO2, also vor allem CO2 ein und produzieren stattdessen halt Sauerstoff über die Photosynthese und man macht nicht nur mehr Kühe, die mehr Treibhausgase produzieren, sondern nimmt auch noch Sachen weg, die das Ganze kompensieren können. Das will ich nur kurz hinzufügen und jetzt gebe ich dir wieder die Stimme.
Also wen das interessiert, der kann es auch nochmal nachlesen. Es gibt so einen Fleischatlas, jetzt der aktuelle, das ist der Fleischatlas von 2021. Da kann man das nochmal nachlesen, auf wie viel Prozent denn eigentlich so durch die Verdauung, vor allem der Wiederkäuer, dazu beiträgt, dass wir unsere Klimaprobleme haben.
Mhm.
Dazu kommt, dass der Fleischkonsum ja in den letzten 50 Jahren enorm zugenommen hat, enorm. Auch wenn der jetzt die letzten 2 Jahre ein bisschen rückläufig ist innerhalb Deutschlands, ist es wohl immer noch so, dass wir jetzt, bei 60 Kilogramm pro Kopf Fleisch sind. Das ist schon enorm. Also
ja. Ich
esse es nicht. Und ich glaube, du schaffst auch keine 60 Kilogramm.
Nee.
Aber die meisten wissen halt nicht, was es bedeutet, wenn wir sagen, okay, Konsum, dann denkt jeder, okay, wir essen Fleisch. Aber die wenigsten verstehen, dass es eigentlich auch hauptsächlich mit der Produktion zu tun hat, dass das Klima aufgrund dieser Methanentwicklung bei Kühen dadurch halt stark beeinflusst wird.
Ich habe keine genauen Zahlen parat. Ne? Ihr müsst mir viel einfach hier glauben, weil ich nicht die Zeit habe, das nochmal einfach alles aufzurecherchieren und hier euch exakte Daten zu präsentieren. Aber es ist halt auch so, dass man muss ja sozusagen in Anführungszeichen Grünzeug, zum Beispiel Soja, für das Regenwald abgeholzt wird, muss man ja an die Kühe verfüttern. Man könnte halt mit der Menge, die an Nutztiere verfüttert wird, die ganze Erde ernähren. Das wäre gar kein Problem. Aber die Nutztiere haben ja natürlich in Anführungszeichen niedrigen Wirkungsgrad, deshalb aus Wasser und Pflanzenmaterial letztendlich Fleisch wird. Letztendlich kriegt man für dieselbe Menge Essen viel weniger Fleisch. Ne, und dadurch wird halt auch dann viel Energie verbraucht und so weiter. Deswegen ist halt Fleischkonsum an sich schon eine schwierige Sache. Aber ich finde es auch da, weißt du, es ist halt schwierig, wenn man das aufs Individuum abwälzt. Bei diesen ganzen Klimadiskussionen ist halt voll schwierig, dann zu sagen, naja, wir müssen das teurer machen, wir müssen das teurer machen, wir müssen das teurer machen. Dann können halt viele Menschen sich das einfach nicht mehr leisten. Ich habe jetzt heute auch gesehen, der Durchschnittsdeutsche verdient also unter 2.100 Euro netto im Monat. Das ist nicht viel. Das ist so der Durchschnittsdeutsche. Es gibt halt viele Leute, die also richtig viel Geld verdienen monatlich. Die reißen das ja nach oben nochmal raus.
Mhm.
Du bist ja auch in dem, was du halt finanziell an Mitteln hast, bist du ja limitiert. Oder viele Leute sind es halt. Und es gibt halt Leute, die haben halt unglaublich viel Geld und die müssen halt gar nicht darauf achten, wie viel CO2 sie produzieren oder was sie da halt machen. Und nicht mal nur Einzelpersonen, sondern auch große Firmen. Und ich finde, die müssen halt einfach in Verantwortung gezogen werden, damit das halt einfach funktioniert. Und ich sehe halt keine Lösung für diese ganze Fleischthematik. Und dann hat Cem Ipsi mir gesagt, naja, das war jetzt auch letzte Woche, vor 2 Wochen hat er gesagt, naja, Fleisch oder Lebensmittel müssen halt teurer werden. Aber damit schließt du halt auch viele Leute einfach, die einfach sozial schwach sind, schließt du einfach dann komplett aus. Die können sich dann halt vielleicht Fleisch nicht mehr leisten und so. Für alle die Sachen, die so schädlich sind und so, auch Fliegen oder Mobilität an sich, man müsste einfach da schlaue Lösungen dafür finden und so eine Art Kontingent irgendwie haben, das jede Person als Individuum hat.
Ja, wenn es aufgebraucht ist im Monat, ist es aufgebraucht.
Genau, ne, und das halt unabhängig von Geld ist in irgendeiner Form. Also das würde ich in meiner idealisierten Welt würde es das geben, dass ich als Person und du, wir haben gleich viel CO2-Kontingent im Jahr und keine Ahnung, wenn man mehr braucht, dann muss man dafür Geld abdrücken, dass irgendwie dann in regenerative Projekte oder irgend sowas halt investiert wird. Es gibt's ja teilweise, du kannst ja deine Flüge kompensieren. Du kannst ja, wenn du fliegst, kannst du ja einen Teil des CO2s halt in Anführungszeichen spenden und das kompensieren. Und es gibt halt auch, ich glaube, die Deutsche Bahn bietet das auch an, dass du das halt dazu buchen kannst und so. Das kostet natürlich immer Geld und das hat vielleicht auch nicht jeder. Ich finde, diese Diskussion ist halt so komplex und ich sehe halt auch, ich habe keine Lösung dafür.
Ich denke mir halt, wenn es jetzt hier um klimafreundlichen Konsum geht, dann sollte man darauf achten, weniger tierische, aber dafür dann mehr pflanzliche Lebensmittel bei sich auf einen eigenen Speiseplan zu setzen. Und dass man halt guckt, dass es saisonale oder halt auch Produkte sind, die hier aus dem Raum kommen.
Genau.
Der Konsum von tierischen Produkten, da kann ja jeder ein bisschen drauf achten, dass es reduziert wird. Ich glaube, das würde schon einen großen Teil dazu beitragen, dass wir von diesen 60 Kilogramm pro Kopf im Jahr wegkommen. Und das ist ja auch nur ein Baustein von dieser ganzen Thematik.
Ja.
Und jetzt haben wir das einmal mit dem Transplantationsorgan angesprochen, weil das ja auch jetzt gerade ganz aktuell war und natürlich Fleischkonsum. Aber Was wir natürlich auch mitbekommen, ist noch ein anderer Konsum von Tieren.
Nee, ich würde sagen, jedes Tier ist erstmal ein Konsumobjekt. Ne? Also das habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt hier, aber niemand hält sich ja ein Tier um des Tieres willen, sondern eher, auch wenn man jetzt privat ein Tier hat, um der eigenen Freude oder dir macht dieses Tier Freude, du findest das schön, du magst das Tier. Du liebst es, behältst es ja deswegen. So, und dieses Tier verbraucht natürlich auch in Anführungszeichen Ressourcen, produziert natürlich auch CO2, kostet irgendwelche Ressourcen. Es ist natürlich unterschiedlich viel, ich weiß nicht. Also, wenn ich ein Aquarium habe, dann kostet das, braucht das Wasser. Ich muss ja immer wieder Wasser nachfüllen. Und dieses Wasser würde ich natürlich nicht verwenden, wenn ich jetzt kein Aquarium hätte. So einfach. Deswegen ist an sich halt jedes Tier erstmal Konsum. Ich finde, wo es halt schwierig wird, ist halt, da gibt es ja Graduierungen. Es gibt halt Leute, die haben halt einen Hund und mögen ihren Hund und das ist halt ein gesunder, normaler Hund in Anführungszeichen. Und dann gibt es halt da einfach so absurd gezüchtete Tiere, da haben wir jetzt auch heute schon drüber gesprochen. Ich finde, das ist halt auch eine Extremform von Konsum, wenn ich ein Tier halt so züchte, dass es mir möglichst ähnlich sieht oder einem Menschen möglichst ähnlich sieht, weil es ein möglichst flaches Gesicht haben muss. Oder so ein Tier als Accessoire sozusagen, weiß ich nicht. Paris Hilton mit dem Chihuahua.
Ja, aber da war das ja noch gar nicht so, weil das ist noch nicht so über die Medien verbreitet worden ist, dass halt Bilder von ihr gemacht worden sind mit ihrem Chihuahua in der Handtasche. Aber das, was man ja inzwischen sieht, ist, dass halt ganz viele eigene Tiere ihren privaten TikTok- oder Instagram-Account haben.
Du meinst, dass dann Leute so auf die Idee kommen, dass sie dann auch dieses Tier haben wollen?
Genau, dass einmal gezeigt wird, wie die leben, was ich auch sehr gut finde, wenn das gute Haltungsformen sind. Gerade in der Kaninchenhaltung sehen wir das immer wieder als Vorbildfunktion, aber wir sehen es halt leider auch, oder ich sehe es jeden Tag eigentlich, dass mir Videos geschickt werden, in denen Kaninchen Klamotten angezogen werden, dass sie kleine Plastik-Babybrillen aufgesetzt bekommen, dass sie Kopfhörer im Ohr haben und dann auf dem Hausstaubsauger da eine Runde drehen. Und dabei läuft dann auch irgendwie der neueste Song von Jason Derulo. Also, das ist jetzt lustig, weil ich dir nicht erzähle, aber es ist Tierquälerei in meinen Augen und das hat nichts mehr dann mit einer realistischen Darstellung der Haltungsform zu tun. Und man sollte seinen Tieren nichts anziehen, außer es ist wirklich eine Nacktkatze und der ist kalt. Da muss man sich eh prinzipiell nochmal darüber Gedanken machen, ob das alles so richtig ist, aber.
Wollte ich gerade sagen, am besten gar keine Nacktkatze halten.
Aber schlussendlich ist das für unsere Tiere halt alles nur Stress.
Das und es gibt ja auch bei Tieren so richtige Moden. Prominentes Beispiel, was mir einfällt, ist halt dieses 101 Dalmatiner-Ding. Damals, als dieser Film rauskam, wollten dann halt auf einmal alle irgendwie Dalmatiner haben. Oder als Findet Nemo rauskam, wollten dann alle auf einmal diese Fische haben und wollten alle Salzwasser-Aquarien und so. Und ich meine, dir wird ja auch, also auch als Tierhalter werden ja so Bedürfnisse geweckt im Sinne von, das ist cool, das will ich haben. Von einer Art Industrie. Denken nicht, dass jetzt Disney sich gedacht hat, sowohl bei 101 Dalmatiner als auch bei Findet Nemo, so, ja, wir machen jetzt hier einen Vertrag mit irgendwelchen Leuten, die uns diese Fische aus dem Meer angeln und dann verkaufen wir die, so, das meine ich nicht, sondern, ja, wollten halt irgendwie einen coolen Film machen und die Leute fanden den halt so cool, dass sie dann am Ende selber dieses Tier haben wollen.
Aber da gab es ja auch noch kein großes Social Media, auch wenn jetzt Walt Disney einfach nochmal diese Neuauflage von 101 Dalmatiner gemacht hat, hat das jetzt nicht so die Wellen geschlagen wie damals, wo der Trickfilm rausgekommen ist und jeder einen
Ja.
schwarz-weiß gepunkteten Hund haben
Die
wollte.
Welt ist halt einfach super komplex geworden und super schnell. Und ich habe das Gefühl, die dreht sich so schnell. Teilweise finde ich das richtig schwer, da hinterherzukommen, jetzt schon. Und ich bin nicht ein alter Mensch und ich bin jetzt auch niemand, der sich jetzt nicht für die Welt interessiert oder so. Aber es ist halt einfach die ganze Zeit irgendwas. Ich verstehe halt auch, dass Tiere sozusagen ein Eiland sind oder ein Anker. Es macht vielleicht dann auch nochmal Sinn, das Ganze zu hinterfragen und zu sagen, also natürlich, wenn ich ein Tier halte, dann muss ich das natürlich so gut es geht machen und mir da Gedanken zur Haltung machen zu dem Tier und dem einfach ein schönes, gutes Leben bieten. Muss halt vielleicht, bevor ich mir das Tier hole, nochmal Gedanken machen, okay, will ich das wirklich haben?
Wenn ich jetzt sowas sehe auf Instagram oder auch bei TikTok, ihr könnt ja in der Kommentarfunktion freundlich, aber direkt dann hinschreiben, das ist jetzt auch meine Empfehlung. Hey, ist jetzt nicht so geil, was du da machst. Das Tier hat Stress, bitte zieh deinem Kaninchen keine Kleidung an. auf eine nette Art und Weise. Also es ist schon wichtig, dass man darauf aufmerksam macht. Und ich denke, je mehr Kommentare dann darunter stehen, dass es so nicht in Ordnung ist und sollten dann dazu beitragen, dass mehr auf eine korrekte Haltung, Fütterung und Unterbringung der Tiere geachtet wird und nicht auf eine wunderschöne Darstellung in Sonnenbrille und unterwegs auf dem Staubsaugerroboter. Also das ist nochmal meine Empfehlung, weil ich das ganz wichtig finde. Ich kriege auch immer die Anfrage, was sollen wir denn da, ich habe das und das gesehen, was soll ich denn da machen? Und ich finde, man sollte das nicht ignorieren. Das Wichtigste ist kein Like geben, sondern einfach in der Kommentarfunktion nett und bestimmt sagen, hey, schön, dass du das hier machst, aber so und so sieht's aus. Das ist nicht gut für dein Tier, das hat Stress und das ist nicht artgerecht, dem Klamotten anzuziehen, das irgendwie darzustellen. Wenn das Kaninchen selber auf dem Staubsaugerroboter springt und da eine Runde mitfährt, bitte, es gibt das auch, aber sollte jetzt nicht so gestellt sein. Und das Problem ist einfach, es gibt zu viele Nachahmer.
Ja, das und... Ja, ich weiß halt auch nicht, wie sehr du die Leute erreichst, weil ich meine, dass es dir, sage ich mal, in deinen Feed reingespielt wird, das sind ja meistens irgendwelche viralen Sachen. Und keine Ahnung, wenn die Sachen halt irgendwie, weiß ich nicht, 300.000 Likes haben und dann kommt irgendwie einer und sagt, nee, das ist aber nicht so gut, wie du das hier machst und blablabla. So, dann denkt derjenige, dieser Ersteller von dieser Geschichte, denkt sich auch, naja, pff, Hater wird's immer geben und ich bleib hier meinem Stil treu und du kannst ja alles schön reden mittlerweile. Das haben wir ja auch gelernt.
Du musst ja auch kein Hater sein. Du sollst einfach nur sagen, komm, das ist jetzt ein bisschen uncool, was du hier machst.
Nee, also ich bin schon bei dir. Ich bin schon bei dir. Ich weiß nur immer nicht, wie viel das dann bringt.
Das weiß ich auch nicht, aber das ist zumindest das, was wir jetzt empfehlen, wenn man sowas sieht, dass man halt kritisch damit umgeht und dann nicht einfach x-beliebig einen Like drückt.
Ja, und dir schicken Leute das, oder was? Ja. Nach dem Motto, guck mal hier, wie schlimm Melissa.
Guck mal hier.
Okay. Das ist auch sowas, wenn man halt Sachen, die man schlecht findet oder schlimm findet und so, wenn man die teilt, gibt man denen halt auch Reichweite. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber wenn man halt irgendwas teilt, was man schlecht findet, dann gibt man dem auch nur Reichweite, weil das Einzige, was dieser Algorithmus guckt, ist, wie viel Likes hat irgendwas bekommen, wie viele Kommentare hat irgendwas bekommen, wie lange haben Leute mit diesem Content interagiert und wie oft wurde es geteilt. Und so gehen halt auch Sachen, die schlimm sind, viral. Gehen ja nicht nur Sachen viral, die gut sind. Bin jetzt auch nicht der Experte im Erstellen von viralen Sachen, aber so viel weiß ich dazu.
Ich kann nur sagen, das hat halt extrem zugenommen in den letzten Jahren unter Social Media, dass wir sehen, dass das auch eine Art von Konsum ist.
Ja, dass es nachgemacht wird, da bin ich auf jeden Fall schon bei dir. Ich glaube, was wir noch mal kurz besprechen können, ist halt, du hast ja gesagt, du bist Vegetarier. Ich finde, was halt auch wichtig ist, ist halt, dass wir noch mal über Veganismus sprechen. Weil mich hat dann jemand gefragt, so, ja, mach doch mit beim Veganuary. Spreche ich das richtig aus?
Ich hoffe es.
Ich hoffe auch. Also vegan Januar. Also Spoiler, ich weiß nicht, ob ich bis jetzt Fleisch gegessen habe. Glaube bis jetzt nicht, aber nicht bewusst. Nicht, weil ich sage irgendwie, ich mache das jetzt so. Weil, also ich habe dann auch dazu getwittert, also früher nannte man das Fasten. Weißt du, weil früher hat man das halt gemacht und dann...
Nee, Fasten ist doch mal ein bisschen was anderes.
Ich weiß, das war ja auch nur ein Witz. Aber der war auch kein guter. Ich finde es immer schwer, wenn man so punktuell irgendwas macht. Es ist halt besser, wenn man es probiert, das aufs ganze Jahr irgendwie oder vielleicht aufs ganze Leben zu machen. Deswegen sehe ich halt für mich den Sinn nicht, das irgendwie einen Monat zu machen und schon gar nicht, weil irgendjemand mir sagt, hier, mach das doch mal. Ich probiere meine Entscheidung schon irgendwie selbstbestimmt zu treffen. Ich finde, es gibt auch nochmal eine Riesenstufe dazwischen. Ich meine, über Tierhaltung und Nutztierhaltung generell kann man auch nochmal ewig sprechen. Aber es gibt nochmal eine Stufe zwischen Fleischkonsum und Konsum von Milch und Eiern, was mit Milch zusammenhängt. Das Tier erstmal für das Produkt Milch oder Produkt Ei, ein ethischer, ja. Für das Produkt Milch und Produkt Ei erstmal kein Tier sterben muss und fürs Fleisch schon. Ich meine, wenn ich jetzt als Mensch Milch trinke, was ich auch kaum mache, weil ich laktoseintolerant bin, aber dann muss dieses Tier halt nicht sterben. Oder wenn ich halt Eier esse, muss erstmal für dieses Produkt Ei das Tier halt nicht sterben. Und ich finde, also viele probieren auch für sich das dann zu lösen, indem sie halt Hühner haben und die irgendwie vor sich irgendwo im Garten haben halt. Aber die Hühner, für die ist auch nichts geworden, wenn du die halt auf 2 Quadratmetern hältst.
Ja, also das sollte natürlich nicht der Fall sein, dass sie dann nur auf 2 Quadratmeter oder auf dem Balkon sitzen. Also wir reden ja schon von der richtigen Haltung, wenn man sich selber Tiere anschaut.
Also habe ich auch schon gesehen, dass Leute gesagt haben, naja, ich will keine Fabrikeier haben, in Anführungszeichen, und dann waren die Hühner dann auf 2 Quadratmeter im Garten. Das ist ja dann auch vorbei am Sinn.
Auf jeden Fall.
Also ich meine, da geht das ja noch, aber die wenigsten können sich halt eine Kuh zu Hause halten. Das wird dann halt schwierig. Ja, es ist aber trotzdem, finde ich, ein legitimer Gedanke, wenn man sagt, naja, okay, ich will ein Tier nichts wegnehmen erstmal oder ich will nicht auf Kosten des Tieres leben. Aber auch da, und ich will nicht immer alles relativieren, aber ich mache es trotzdem, muss einem ja klar sein, dass die westliche Gesellschaft, wir hier in Deutschland, schon auch in vielen Bereichen auf Kosten von anderen Menschen leben.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann das gut nachvollziehen, was du jetzt versuchst zu sagen.
Ich kann halt vegan sein, aber nicht gleichzeitig bei Shein bestellen. Verstehst du, was ich meine? Aber ich kann halt vielleicht probieren, für beides eine Art Balance zu finden. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Dass man sich halt bei allem, was man irgendwie konsumiert, irgendwie Gedanken macht. Und es geht, also es geht ja nicht immer nur um Tiere. Es geht viel auch um Tiere, insbesondere bei uns. Aber ich finde, man muss halt immer das Ganze irgendwie sehen. Ich will jetzt niemanden konkreter irgendwie ansprechen oder so. Das sind halt einfach meine Gedanken, die ich mir zu diesem Thema gemacht habe. Was nicht heißt, dass es nicht gut ist, wenn jemand vegan ist und damit glücklich ist und so. Das meine ich gar nicht.
Ich denke, schlussendlich ist das immer noch mal eine Überlegung, die jeder auf jeden Fall für sich selber und nicht wegen irgendeinem Trend machen sollte oder weil er denkt, okay, jetzt ist Januar und jetzt machen wir mal einen Monat vegan, sondern das ist eine prinzipielle Einstellung, die sich dann auch über Monate, vielleicht sogar Jahre hinwegzieht, vielleicht auch das ganze Leben und nicht irgendeinem Trend folgen sollte. Genauso wenig wie der Konsum von Tieren als Accessoire oder als neuestes Instagram-Objekt sollte halt alles selbstbestimmt erfolgen und das ist das Wichtigste und dass es halt irgendwie auch einen Sinn macht.
Ja.
Aber schlussendlich werden wir never ever vom Konsum, egal in welcher Art und Weise, des Tieres wegkommen. Da bin ich mir
Du
sicher.
meinst ganz weg.
Ja, da werden wir niemals wegkommen, egal in welcher Art und Weise. Vielleicht gibt es irgendwann eine Alternative als Anzuchtfläche, damit man kein Blut mehr nehmen muss oder Trägersubstanz, Blutzellen zusammen mit Agar-Agar. Da wird sicher irgendwann mal was anderes kommen. Aber ich glaube nicht, dass wir gänzlich vom Konsum der Tiere, egal ob das jetzt Bestandteile, das komplette Tier oder im Bereich Lebensmittel, das glaube ich nicht, dass wir da wegkommen.
Es ist halt auch, also wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, dann ist der Erfolg vom Mensch als Spezies auch schon eng mit Tieren verknüpft.
Auf jeden Fall.
Und in Anführungszeichen auch die Nutzung von Tieren. Als der Mensch gelernt hat, wie man Getreide anbauen kann, waren die ersten Tiere, die man dafür verwendet hat, um sich die Arbeit zu erleichtern, die waren nicht weit.
Konsum wird uns immer begleiten, egal in welcher Art und Weise. Und wichtig ist einfach, dass wir selber erkennen, gerade wenn irgendwas neu kommt, inwieweit wir den Konsum unterstützen oder es halt einfach unterlassen und vielleicht auch darauf aufmerksam machen. Im Sinne von Social Media und falscher Darstellung von süßen Tieren in Anzügen.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erzähle. Ah, was soll's. Bei Insta hat mir jemand halt was geschickt und passt eigentlich zum Thema. Ich finde, wir sollten uns halt einfach alle mehr mit Dingen beschäftigen, richtigen Kanälen folgen und nicht irgendwelchen Leuten, die Lügen verbreiten oder weiß ich nicht. Das haben wir jetzt auch in der Pandemie auch genug. Wir sollten einfach alle probieren, mehr zu lernen. So. Und mir hat eine Person vom erjagten Reh ein Bild geschickt und man hat halt ein Organ gesehen und also, und er hat mich gefragt, was das denn ist. Bin kein Jäger, aber es ist wohl so, dass circa Februar gibt es halt so eine Schonzeit bei Rehen, wo die halt nicht gejagt werden sollen, weil die halt jetzt Jungtiere kriegen und die dann halt im Frühling bekommen. Bambi lässt grüßen. Und dann hat er mir das halt geschickt und hat er gefragt, was ist das? Und dann habe ich das angeguckt, das Bild, und das war das die Gebärmutter und die war tragend. Ich finde das halt, also.
Was, der war Jäger und wusste nicht, dass das die Gebärmutter ist?
Offensichtlich.
War das ernst gemeint?
Naja, es waren halt die Bilder und ich weiß halt auch nicht, ob diese Person Jagdschein hat oder nicht. Tatsache, ich weiß nicht, also wenn sie dieses Tier erlegt hat, dann wird sie hoffentlich einen haben, ne? Ansonsten war es illegal, keine Ahnung.
Ist auch eine Art von Konsum.
Ist auch eine Art von Konsum, aber ich weiß auch gar nicht, weißt du, bei manchen Sachen, da bleibt mir einfach die Spucke weg. Bei dem, was ich so mitbekomme als Tierarzt und dann hinterfragst du so, was tue ich hier eigentlich?
Aber warum hast du nicht geschrieben, du? Es ist doch gar keine Jagdsaison.
Ich habe ihm das halt geschrieben, das ist ein trächtiger Uterus. Und dann hat er einfach nur geschrieben, okay. Und dann dachte ich mir so, ja, egal.
Ja, ich verstehe, was das Dilemma, auf jeden Fall, großes Dilemma.
Ich denke mir halt so, boah, weiß ich nicht, ob ich diese Person erreiche. Was bringt das hier, wenn ich die jetzt hier auf Instagram zur Schnecke mache?
Aber er hat probiert, dich zu erreichen. Du gibst ihm eine Antwort. Da hätte ich ihm jetzt auch mal gesagt, entweder ist das gestorben, weil es einen Autounfall hatte. Und dann wurde es da halb aufgeschlitzt. Keine Ahnung. Das sind jetzt hier schon ganz schön eklige Vorstellungen. Oder der hat gegen das Gesetz verstoßen.
Ja, oder er weiß einfach richtig wenig. Bin ja jetzt am Ende der Kette. Aber ich denke mir halt, wenn Leute irgendwie Jäger ausbilden, bringt denen mehr bei. Ja, wenn hier irgendjemand da zuhört, der Jäger ist, der aktiv ist, please. Dass die einfach wissen, welche Organe sie da vor sich haben.
Ja, nicht so eine schöne Geschichte zum Abschluss, auf jeden Fall.
Nee, aber vielleicht.
Ein gutes Beispiel für, wo kann man vielleicht noch mal ansetzen, um seinen eigenen Konsum zu überdenken.
Ja, okay, Melissa.
Alles klar, lass dich nicht ärgern.
Du auch nicht. Bis dann.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.
So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt, uns Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.